Brüder und Schwestern im Herrn, ich hatte ja am vergangenen Sonntag innerhalb dieser Predigtreihe, die auch zwischendurch längere Zeit unterbrochen werden musste, über das zweite Gebot gesprochen, zumindest mal damit angefangen. Ich möchte das heute vielleicht zu Ende führen, dieses Kapitel des zweiten Gebotes: Du sollst den Namen Gottes heilig halten bzw. nicht verunehren. Zu der Predigt, zum Evangelium habe ich mich dann heute wieder schriftlich geäußert. Sie können sich dann also am Schriftenstand dann bedienen, wenn Sie das interessieren sollte. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, du sollst den Namen Gottes nicht verunehren. Das finden wir ja schon in solchen Äußerungen, die tagtäglich sind. Und Sie alle kennen diese Äußerung. Jesus, Jesus, Jesus. Bitte, da haben Sie es schon. Wem ist das eigentlich noch bewusst, dass er hier Jesus, den Namen Jesu, den heiligen Namen Jesu ausspricht? Jesus, Jesus, Jesus. Völlig selbstverständlich. Der Name Gottes wird natürlich auch da verunehrt, und das in noch viel schlimmerer Weise, wo ich ihn etwa in einen Fluch einbinde. Abgesehen davon, dass das Fluchen sowieso eine schwere Sünde ist, aber dann vielleicht auch noch den Namen Gottes da zu missbrauchen. Auch das ist manchmal schon zu hören. Auch ganz schlimm ist es, wenn ich sozusagen unter Berufung auf den Namen Gottes einen Eid leiste. Ich schwöre, so wahr mir Gott helfe, und was da beschworen wird, ist aber eine Lüge. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das sind kapitale Sünden. Nicht nur hier gegen das achte Gebot, mein Eid, das an sich eigentlich schon eine kapitale Sünde ist, sondern erst recht auch noch, dass ich das, diesen Meineid leiste, unter Berufung auf Gott zum Zeugen dafür mache, dass ich die Wahrheit beschwöre, obwohl ich gelogen habe. Das sind schreckliche Missbräuche der Heiligkeit des göttlichen Namens, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Gott ist heilig, und er hat aus dem profanen Gebrauch völlig herauszuhalten. Alles andere ist eben Profanisierung dieses heiligen Namens und damit auch ein grober Missbrauch. Der Heilige und auch das Heilige, was eben dem Heiligen geweiht ist, ist uns Menschen, ist der Welt absolut entzogen. Auch wenn sich uns der Herr selbst in seiner Menschheit, in der heiligen Eucharistie, ja so nähert, dass er uns sogar uns schenkt und mit uns eins wird. Drückt sich nicht auch in der Mundkommunion, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, aus, ohne dass uns das jetzt besonders bewusst wäre, sondern eher im Unterbewusstsein, eher im Herzen: Aha, der sich mir da schenkt, der mir hier zu innerst wird, ist und bleibt doch der Transzendente und als Transzendenter mir und jedem anderen Menschen absolut entzogen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das ist schon einmal wert zu bedenken. Wir haben in unserer modernen Gesellschaft, wenn man das so will, in den letzten 50 Jahren, wenn ich mir da mal so die Entwicklung angucke, viel, viel verloren an Respekt auch innerhalb unserer Gesellschaft. Jeder duzt sich mit jedem und jeder, bald jeder Priester lässt auch sich das ohne weiteres mit sich machen, dass er geduzt wird und duzt, ei, gut wie. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, mal das Heilige ganz beiseite. Wenn ich mir überlege, als ich noch in die Schule gegangen bin, ich habe jetzt also vor mehr als 50 Jahren Abitur gemacht, 53 Jahre sind es inzwischen, einen Lehrer nicht respektvoll zu behandeln, boah, das wäre keinem in den Sinn gekommen. Das hätte eine Lehrerkonferenz gegeben und dann wäre der geflogen. Von der Schule geflogen. Unmöglich so etwas. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, unter dem Deckmantel, unter dem Etikett der Gleichheit aller, haben wir im Grunde genommen in unserer Gesellschaft in den letzten 50 Jahren alles plan gemacht. Da sind die Strukturen kaum noch zu erkennen. Ob das jetzt die Struktur ist, eben gerade auch zwischen die im Sakramentalen begründet sind, dem Heiligen und dem Profanen. Oder auch nur innergesellschaftlich. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, dann haben wir keine Strukturen mehr, dann haben wir auch kein Gefüge mehr, auch in der Gesellschaft nicht mehr, sondern da gibt es bloß noch Abziehbilder, bloß noch Kopien. Alles grau in grau. Und unter diesen grauen Abziehbildern kommt dann auch noch irgendwo unser Bruder Jesus dann auch noch vor. Machen wir uns diese Dinge einmal bewusst. Ich meine gerade die ältere Generation, die wusste, wie man sich einem Lehrer, einem Priester gegenüber verhält und so weiter. Wie man sich den Eltern gegenüber verhält, aber es war ja nachher also besonders galt als besonders modern, schon vor 40, 50 Jahren, dass die Kinder zu ihren Eltern Schorsch und Marie gesagt haben. Ne? Das war nicht mehr Mama und Papa. Die sind dann schon austauschbar geworden und heute haben wir die reine Austauschbarkeit bis hin zu Älter 1 und Älter 2, wie es bereits in Österreich, soviel ich weiß, gesetzlich vorgeschrieben ist. Wohin sind wir geraten? Das ist nicht christlich, das hat mit Christlichem nicht die Bohne mehr zu tun. Darüber sollten wir uns auch klar sein, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Aber das speziell, der Heilige und das Heilige muss dem profanen Bereich entzogen sein, schon das, was geweiht ist. Auch, dass man nicht mit Weihwasser einfach nur da rumspritzt, sondern dass es wirklich in dem Sinne gebraucht wird, wie es eben auch gebraucht werden soll, gebraucht werden muss. Und das ist dann auch wichtig, liebe Brüder und Schwestern, aber auch ein geweihter Rosenkranz beispielsweise, geweihte Kerzen, die geweihten Gegenstände, die ja auch insofern dem Profanen entzogen bleiben, weil sie nicht mehr verkauft werden dürfen. Geweihte Gegenstände dürfen nicht mehr verkauft werden. Die dürfen nicht mehr Gegenstand von Geschäften sein, auch und gerade im Binnenraum der Kirche nicht. Ich sage das deswegen, weil die Kirche immer eine ganz besondere Affinität zum Geld hatte. Sie wissen, dass ich da immer massiv Front dagegen gemacht habe. Liebe Brüder und Schwestern, wir brauchen Glauben, wir brauchen Gott, aber kein Geld. Um es mal in dieser Alliteration zum Ausdruck zu bringen. Wo haben wir es noch zu tun mit der Profanisierung eben des Heiligen, gerade auch in der sogenannten Kunst, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Die Kunst ist, wie mir scheint, um nicht zu sagen, wovon ich überzeugt bin inzwischen, ein Vorwand, auch das Christliche, das Heilige zu verballhornen. Ich habe dieser Tage mal wieder, wir sind jetzt noch ein paar Wochen vor Ostern, einen Katalog von einer Wachs- und Kerzenfabrik gekriegt. Da sind dann auch natürlich Kerzen und so weiter, aus Osterkerzen natürlich angeboten, ich wusste gar nicht. Eine unendliche Palette von Motiven. Um Himmels Willen. Ich sagte dann diesem Vertreter, da gucken Sie sich doch mal sowas an, was hat denn das mit christlich zu tun? Sind das die Fastnachtsfarben? Gelb, Rot, Blau, Weiß? Haben wir hier eine Fastnachtsveranstaltung in der Osternacht und auch sonst? Wie sieht denn das Kreuz aus? Ja, das hat man heute so. Tja, das ist auch eine Botschaft, liebe Brüder und Schwestern. Das hat man heute so. Die Händler wollen ihren Reibach machen, denen ist es doch wurscht hier. Mach ein Kreuz, wie du willst, und mach da drumherum, was du willst. Wenn der Rubel rollt, ist doch alles okay. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, es gibt auch einen Missbrauch der Freiheit der Kunst und ganz analog auch der Freiheit der Wissenschaft. Gegen die Freiheit ist nichts zu sagen, im Gegenteil. Aber gegen den Missbrauch der Freiheit ist alles zu sagen. Die Freiheit steht immer im Dienst der Wahrheit. Andernfalls ist sie missbraucht. Ob das in der Kunst ist, ob das in der Wissenschaft ist, ob das in dem literarischen Genus der Satire ist. Der Herr Tucholsky, der hat ja mal gesagt, und er wird dann zum Zeugen dafür angerufen, dass in der Satire alles erlaubt ist. Ne? Da kannst du es, wenn du satirisch darstellst, kannst du also die ganze Kirche und das Heilige, das kannst du da in die Pfanne hauen. Alles wunderbar. Schlimm, ganz schlimm. Aber das ist das, womit wir heute gefüttert werden. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, betrachten Sie sich auf dem Umschlag von unserem neuen Gesangbuch, dem Grauen, ne? Mal das Logo vorne. Da würde man sagen, was ist denn das überhaupt, die drei krumme Striche da, sind das Bumerangs oder was? Aber so wie sie angeordnet sind, nein, das ist ein Kreuz, das ist nur künstlerisch etwas modern dargestellt. Ne? Das können Sie genauso gut auch als Ziegenbock angucken. Gucken Sie es genau an. Alles Kunst. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, Gott ist konstant, sein Kreuz ist konstant. Da hat die Kunst wegzubleiben, sondern sie hat diese Formen, die nicht zufällig sind. Das Kreuz Jesu Christi, das ist nicht einfach so die schlimmste Kreuzigungs- oder schlimmste Hinrichtungsform der Römer, sondern das hat eine ganz tiefe Symbolik. Die Symbolik einer Universalität des Heils, dass das Heil der Welt daran für uns erworben hat. Das kann ich nicht zum Gegenstand irgendwelcher Künste dann machen, unter Berufung auf die Kunstfreiheit oder was weiß ich, sonst etwas. Lassen Sie sich nicht einschamponieren von den Medien, von der Gesellschaft und von der Politik, um es ganz direkt so zu sagen. Gott ist bei all seiner Nähe, die er uns schenkt, uns aber entzogen, insofern wir uns nur dankbar beschenken lassen, aber niemals zugreifen dürfen, geschweige denn verfügen dürfen. Ich möchte dann auch noch auf etwas anderes hinweisen, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, auf die heiligen Geräte beispielsweise. Papst Paul VI. Hat im Anschluss an das Zweite Vatikanische Konzil gesagt, dass den heiligen Geräten, also auch Kelch und so weiter, die gleiche Ehrfurcht, Monstranz, Ehrfurcht zu erweisen ist, wie dem Leib Christi selbst. Paul VI. Und damit hat er recht. Das gehört eben auch zu der Zuordnung zu dem Heiligen. Deswegen nennt man sie auch heilige Geräte, diese liturgischen Geräte. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, denken wir einmal an das Gastmahl des Belshazzar. Davon wird uns berichtet im Buch Daniel, ich glaube im 5. Kapitel. Der König Nebukadnezar hat ja in Jerusalem, als er Jerusalem erobert hatte und den Tempel geschleift hatte, nicht nur die Oberschicht der Israeliten mit nach Babylon genommen, sondern eben auch den Tempel geplündert wegen dieser goldenen Kelche und dieser goldenen Gegenstände. Der hat halt nur das Gold glitzern sehen, vom Heiligkeit und so weiter, hat er nichts gewusst, hat sich darum auch wohl nicht geschert. Es war Gold, war wertvoll, hat schön ausgesehen, repräsentativ. Und jetzt wird ja da bei diesem von diesem Gastmahl berichtet. Und er hat also mächtig aufgefahren. Der König und hat seine Offiziere und die ganz hohen Würdenträger seines Herrschaftsgebietes eingeladen und hat dazu dann auch die heiligen Geräte, die er geplündert hatte in Jerusalem aus dem Tempel, da haben sie dann ihr Saufgelage dann eben abgehalten. Und da kommt ja jetzt an der Wand gegenüber dem König diese mysteriöse Hand, die dann schreibt, Mene, Mene, Tekel, unser Wort Mene, Tekel. Das heißt, da kündigt sich was Schlimmes an. Upasin. Und der war total entsetzt und wusste nicht, was er machen sollte. Er ruft dann also die Weisen, keiner konnte ihm diese Schrift und deren Bedeutung deuten. Und dann kommt Daniel, den er rufen lässt, von dessen Weisheit er gehört hat und sagt, kannst du mir das deuten? Und er sagt, ja, ja, Mene, gezählt sind deine Tage. Und du wirst sterben. Noch an demselben Tag ist der König Belshazzar gestorben. Gott lässt seiner nicht spotten. Gott lässt seiner nicht spotten. Auch der König Antiochus, das ist dann ein paar hundert Jahre später, 300 Jahre später, als Nachfolger von einer der Nachfolger von Alexander dem Großen, der da so sein Gebietchen da hatte, der hat dann auch versucht, die Sitten der anderen Völker, der Heidenvölker in Israel einzuführen per Gesetz. Und hat den jüdischen Glauben, den Glauben an Jahwe und die Offenbarung Jahwes in der Heiligen Schrift, hat er abschaffen lassen wollen und dass die Leute, die gläubig geblieben sind, hat er bitter verfolgt. Übrigens, diese Zeiten könnten uns bald auch ins Haus stehen, nur in Parenthese. Und er ist dann einen ganz grausamen Tod gestorben und auf dem Totenbett fragt er sich dann noch, dieser Antiochus, wie kommt es eigentlich, dass ich die so grausam sterben muss? War doch, die ganze Welt war doch in Ordnung und so weiter. Und es fällt ihm sogar selbst ein, sagt, ich weiß es, weil ich diese Religion Jahwehs verfolgt habe, weil ich sie ausrotten wollte und weil ich mit dem Heiligen Schindluder getrieben habe. Deswegen muss ich so elend sterben. Im ersten oder zweiten Buch der Makkabäer können Sie das finden. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wir brauchen ein neues Gefühl, ein neues Gespür, eine neue Sensibilität für das Heilige. Das ist total runtergefahren in der Kirche. Natürlich hat die Geistlichkeit da eine ganz erhebliche Ursache dazu gesetzt, auch durch die Handkommunion. Auch durch die Handkommunion. Es liegt mir fern, liebe Brüder und Schwestern, lag mir immer fern, heute und wird mir fern liegen. Ich könnte kein Auge mehr zumachen, wenn das der Wahrheit entsprechen würde, was mir manchmal so angedeutet wurde. Ich wollte die Leute nur schikanieren. Gott bewahr. Nein. Ich will den Heiligen schützen, der gerade in der heiligen Eucharistie armer und erbärmlicher ist und hilfloser und wehrloser als im Stall von Bethlehem. Und ich muss ihn schützen. Das gehört mit zu meinem Amt als Priester. Amen.